Auch von meiner Seite aus einen guten Morgen an diesem, wie gesagt, letzten Sonntag in diesem Jahr. Ich habe für heute Morgen tatsächlich nur einen ganz kurzen Vers mitgebracht, der mir dieser Tage jetzt irgendwie letztendlich in die Hände gefallen ist und dann doch keine Ruhe gelassen hat sozusagen. Ein Vers, der in einer Karte gestanden ist, die meine Frau gekauft hat, zur Geburt von einem Kind von Freunden und dann irgendwie aufgehoben hat sozusagen und der dann daheim rumlag. Dieser Vers heißt, du bist von Gott geliebt. Na, mach du, Luca, das zum Schluss. Genau. Du bist von Gott geliebt, steht im Daniel, Kapitel 9, Vers 23. Wenn man das so jetzt hört, einfach nur diesen Vers oder diese kurze Aussage, du bist von Gott geliebt. Was löst es dann bei uns aus? Was macht es mit uns? Was mir zunächst aufgefallen ist, ist, dass das so ein Punkt ist, wo die meisten Menschen sagen, da steigen sie aus. Ganz viele Diskussionen, die ich erlebt habe mit Leuten, die nicht an Gott glauben, die sagen, genau das ist ihr Argument, nicht an Gott zu glauben. Zu sagen, wir können nicht oder ich kann nicht an einen liebenden Gott glauben, der gleichzeitig all dieses Leid auf dieser Erde zulässt. Der einerseits sagt, ich bin ein liebender Gott, aber andererseits zulässt, dass Kriege stattfinden, zulässt, dass unschuldige Menschen sterben, zulässt, dass es all dieses Leid gibt. Vielen Menschen fällt es schwer, an ihren liebenden Gott zu glauben, wenn sie eben ihren Blick auf dieses Weltgeschehen oder auf das, was ihnen persönlich vielleicht auch widerfährt, richten. Und sie stellen sich die Frage, wieso Gott nicht eingreift und Leid verhindert. Und auf diese Frage, warum Gott nicht eingreift und dieses Leid verhindert, das ist die Frage, können wir darauf eine Antwort geben? Ich kann darauf auch keine Antwort geben, weil ich es nicht weiß. Ich weiß nicht, wieso Gott nicht eingreift zum Beispiel. Ich denke, er könnte es. Er könnte eingreifen in den vielen Kriegsschauplätzen, die es momentan gibt. Er könnte bei so vielem eingreifen. Aber er tut es nicht. Für mich ist es ein Punkt, der vielleicht, der unbeantwortet bleiben muss, ein Stück weit, warum Gott nicht eingreift, den ich einfach Gott überlassen muss, weil ich nicht, wir sind nicht Gott. Wir können das nicht mit Gottes Augen sehen. Gott wird seine Gründe haben. Gott weiß es besser. Und Gott hat diese Souveränität und diese Allmacht und kann selber entscheiden, wann und wie er eingreift. Und es fällt uns dann teilweise auch schwer, wenn wir auf diese Fragen vielleicht dann keine Antworten haben. Auch jetzt wieder als Beispiel an Weihnachten geschehen in Rosenheim, wo eine Mutter ihre Kinder, 6 und 7 Jahre alt, in der Nacht vor Heiligabend sozusagen umgebracht hat. Anschließend versucht, sich selber umzubringen, was dann misslang. Aber es gibt dieses Leid und diese Fragen, warum Gott so etwas zulässt. Dass unschuldige kleine Kinder sterben müssen, dass es Kriege gibt. Die Frage ist nur, ändert es etwas an dem, dass Gott sagt, du bist von mir geliebt? Aus meiner Sicht nicht. Aus meiner Sicht ist es kein Widerspruch zur Liebe Gottes, die trotzdem da ist. Ich denke, dass Gott es natürlich nicht möchte, dass wir uns gegenseitig umbringen, dass es Leid gibt auf dieser Welt. Gleichzeitig ist er aber ein Gott, der uns zugesteht, dass wir selbstständig entscheiden können. Der uns zugesteht, dass wir unsere eigenen Wege gehen können. Der uns Menschen nicht vielleicht steuern möchte einfach und sagen möchte, macht einfach das und ich bin einfach Marionette, ihr seid Marionetten und ich steuere von oben, sondern wir sind auf dieser Erde und wir können alle selber unsere Entscheidungen treffen. Und aus der Bibel heraus wissen wir ja auch, dass es eben diesen Sündenfall dann gegeben hat, im Paradies damals. Und seit dem Zeitpunkt ist einfach auch das Leid auf der Erde. Auch das hat Gott direkt nach dem Sündenfall eigentlich deutlich gemacht, wo er auch schon gesagt hat, du wirst leiden müssen zu Eva für die Geburten. Der hat gesagt, der Mann muss hart arbeiten, all diese Dinge. Und trotzdem, und da bin ich mir sicher, gilt diese Aussage, dass Gott uns liebt. Weil das Leid und das, was alles da ist in dieser Welt, sind ja wir Menschen. Wir fügen uns gegenseitig das Leid zu, weil es eben diese Sünde bei uns gibt. Weil wir eben nicht mehr im Paradies diese enge Verbindung mit Gott haben, wo wir ständig in Verbindung mit ihm stehen, sondern weil wir auf dieser Erde leben. Und die Bibel sagt es, wie gesagt, auch ganz klar, es gibt nirgendwo in der Bibel eine Stelle, wo Gott sagt, du bist von, oder ich liebe dich und deshalb wirst du nicht mehr leiden. Oder ich liebe dich und deshalb wirst du alles bekommen, wonach du dich sehnst, wirst ein Leben in Wohlstand führen, wirst immer auf der Überholspur bleiben. Das ist nicht das, was Gott sagt zu seiner Liebe, sondern er macht sehr deutlich, dass wir trotzdem weiter leiden werden, dass wir trotzdem immer wieder Schmerz erleben werden. Auch Jesus hat es sogar zu seinen Jüngern gesagt, als er sagte, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das geht sogar noch einen Schritt weiter, weil in dem Zusammenhang, wo er das zu seinen Jüngern gesagt hat, hat er gesagt, ihr werdet sogar Angst haben um meinetwillen. Ihr werdet verfolgt werden, weil ihr an mich glaubt. Das ist das, was er seinen Jüngern damals mit auf den Weg gegeben hat. Gott verspricht uns trotz seiner Liebe kein Leben ohne Leid, wenn wir an ihn glauben. Er verspricht uns kein Leben, was immer nur super ist, was immer nur total erfolgreich ist und wo wir, wie gesagt, alles, was wir uns wünschen, geschenkt bekommen. Wie gesagt, das Thema, warum Gott in dieser Welt nicht eingreift, warum er so vieles einfach zulässt und laufen lässt, würde wahrscheinlich Raum geben für eine eigene Predigt. Vielleicht werden wir aber auch da keine für uns befriedigenden Antworten drauf finden, weil ich denke, dass das einfach ja, in Gottes Allmacht und Gottes Souveränität steht und wir vielleicht oder sehr wahrscheinlich nie verstehen werden, solange wir auf dieser Erde sind. Wenn man sich diesen Vers im Daniel anschaut, dann hat er mich dahingehend auch ein bisschen neugierig gemacht, weil es erstmal eine Aussage ist, so im Daniel 9, Vers 23, wo man erstmal denkt, okay, wieso steht die da und wieso steht die da so, als du bist von Gott geliebt? Ich habe mir dann die Mühe gemacht und das ein bisschen nachgeschaut, in welchem Zusammenhang steht das dort. Und der Zusammenhang ist eigentlich ziemlich ähnlich wie bei uns. Der Prophet Daniel, damals im babylonischen Exil, war ein sehr gebildeter Mensch, hatte eine gute Ausbildung auch genossen dort am Hof, kannte sich in vielen Dingen sehr gut aus. Und kam dann irgendwann drauf, dass er der Überzeugung war, eigentlich sind die 70 Jahre, die Gott durch Jeremia dem Volk prophezeit hat, im Exil, eigentlich müssten die vorbei sein. Wir müssten eigentlich wieder zurückkehren dürfen nach Jerusalem und den Tempel wieder aufbauen. Und er hat sich dann ein Stück weit gefragt, wieso ist es nicht so? Wieso sind wir immer noch im Exil und müssen quasi immer noch hier unsere Zeit fristen, können nicht zurück nach Jerusalem und den Tempel dort aufbauen? Er hat dann auch festgestellt, dass das Volk weit weg ist von Gott. Dass es eben keine Beziehung mehr zu Gott hat. Dass es nach wie vor viele Sünden begeht. Dass es sich abgekehrt hat von Gott. Und so kommt ein Bußgebet von ihm zustande. Er kniet vor Gott. Er betet zu Gott. Bringt Buße stellvertretend für das Volk. Bekennt die Sünden des Volkes. In Vers 18 im Daniel 9 steht dazu: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Weiter vorne sagt er zu Gott, indem er die Sünde bekennt und sagt, dass das Volk sich immer wieder von Gott abgewendet hat, dass ganz Israel das Gesetz übertrat und dass sie abwichen und nicht seiner Stimme gehorchten. Und er bekennt sozusagen stellvertretend diese Sünden, diese Übertretungen und bittet Gott um seine Barmherzigkeit. Und danach passiert es, dass Daniel in einer seltsamen Art und Weise einen Ausblick gegeben wird auf das, was einmal kommen wird. Sogar, so sind sich viele Ausleger dieser Stelle sicher, bis ins Detail hinein mit Jahreszahlen, die wir sonst nirgendwo in der Bibel finden. Was passiert? Es erscheint ihm der Engel Gabriel und er beginnt die Botschaft Gottes eben genau mit diesen Worten. Du bist von Gott geliebt. Und er gibt daraufhin Daniel einen Ausblick auf das, was kommen wird, nämlich auf die Geburt von Jesus und sogar auf sein Sterben. Mit Jahreszahlen, die man wohl, so habe ich es zumindest nachgelesen bei vielen Auslegern, so zurückrechnen kann, dass man tatsächlich auf das Jahr, also von dem, wo Daniel das empfangen hat von Gott, auf das Jahr 5 vor Christus kommt, wo man annehmen könnte, dass tatsächlich dort auch die Geburt von Jesus stattgefunden hat und weiter sogar auf das Jahr 25-27, also es sind zwei Aussagen dann dort, nach Christus kommt, wo dann auch die Kreuzigung und der Tod und die Auferstehung von Jesus stattgefunden haben könnten, vom Zeitlichen her. Aus meiner Sicht ist es auch kein Zufall, dass Gott die Botschaft über Gabriel genau damit beginnt und sagt, du bist von Gott geliebt und letztendlich sagt, du bist von Gott geliebt, das Volk natürlich auch ist von Gott geliebt und deshalb werde ich Jesus auf diese Erde schicken. Nirgends zeigt sich doch letztendlich Gottes Liebe zu uns deutlicher als eben in der Geburt von Jesus, die wir jetzt erst gefeiert haben. Eben genau dieser berühmte Vers aus Johannes 3, Vers 16, der es doch ziemlich deutlich macht. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen werden, sondern das ewige Leben haben. Darin, dass Gott eben Jesus auf diese Erde geschickt hat, damit er für uns, für unsere Sünden, für unsere Übertretungen, für unsere, für das, was wir tun, ans Kreuz gegangen ist, damit wir den Weg frei haben für das ewige Leben, genau darin zeigt sich doch die Liebe von Gott am allergrößten. Das ist die Antwort Gottes auf die bekannten Sünden des Volkes, auf die Klage über das Leiden der babylonischen Gefangenschaft und letztendlich auch dadurch die Antwort auf unsere Sünden, auf unsere Klagen, auf unser Leid, dass Gott sagt, es gibt Jesus. Vertraue auf ihn, glaube an ihn. Gottes Liebe zeigt sich vor allem darin, dass er Jesus auf die Erde geschickt hat, dass er uns erlöst hat von Sünden und den Zugang zur Ewigkeit eröffnet hat. Und wenn wir an Jesus selbst schauen, dann zeigt sich das auch wieder ganz gut, weil Jesus selbst hat auch wahnsinnig leiden müssen dafür, dass der Weg frei ist für uns. Und Jesus selbst war natürlich voll mit Gottes Liebe. Und trotzdem hat Gott ihm diesen Weg ans Kreuz nicht erspart. Und Jesus selbst hat ihn auf sich genommen, weil es eben keinen anderen Weg gab. Die Bibel ist letztendlich voll von der Liebe Gottes. Im Neuen Testament, im Alten Testament, im Alten Testament geht es vor allen Dingen hauptsächlich um die Liebe zu seinem Volk Israel, im Neuen Testament um die Liebe auch zu uns und die Liebe zu allen Menschen. Ich denke, für uns sind diese Aussagen der Bibel bekannt und klar und eigentlich vor Augen. Und wir wissen, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und dass Gott darin seine Liebe zeigt. Die Frage, die sich mir dann nur gestellt hat, ist, wie sieht es bei uns aus mit, ja, spüren wir das? Ist es für uns spürbar? Merken wir Gottes Liebe? Oder geht es uns auch so, dass wir oftmals zweifeln? Dass wir auch die Frage stellen, warum ist denn Gott nicht da und zeigt sich in seiner Liebe? Warum spüren wir so wenig, dass er mich wirklich liebt? Warum spüre ich so wenig oder habe zumindest manchmal das Gefühl, ich spüre wenig davon, dass er mich wirklich liebt, obwohl ich all diese Tatsachen weiß und all diese Tatsachen unterstreichen kann? Ich denke, mir geht's oft so, dass ich genau dieses Gefühl habe, dass ich vielleicht auch zweifle, dass ich sage, hey, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass ich Gott mehr spüre, dass ich seine Liebe besser spüre, dass ich vielleicht manche Dinge nicht durchleiden muss, dass ich vielleicht vor Dingen bewahrt werde. Und ich glaube, das ist es, worum es geht, was uns oft im Wege steht, diese Erwartungen oder auch das, was die meisten Menschen daran hindert, zu sagen, ich glaube an einen Gott der Liebe, weil sie diese Erwartungen vielleicht genau haben und sagen, dieser Gott der Liebe, eben wie erwähnt, müsste uns doch dann bewahren vor allem Leid, müsste doch dann immer nur dafür sorgen, dass es mir gut geht, müsste mir alles schenken, was ich gerne hätte. Aber geht es darum? Ich glaube nicht, dass es darum geht, sondern glaube ich, wirklich darum, dass Gott in erster Linie Beziehung zu uns möchte. Dass Gottes Liebe vor allen Dingen ein Beziehungsangebot ist. Über Jesus, über den Glauben daran, dass er für uns gestorben ist und auferstanden ist, haben wir die Chance, vor Gott in eine Beziehung zu treten. Ihn in unser Leben einzubeziehen und zu sagen, hey, ich möchte mit dir mein Leben leben, weil du mich so liebst. Und gleichzeitig glaube ich, dass es oftmals genau daran scheitert, dass ich vielleicht Gott gar nicht diese Chance gebe in meinem hektischen Alltag, seine Liebe wirklich zu zeigen. Dass ich oftmals vielleicht mit viel zu vielen anderen Dingen beschäftigt bin, als dann wirklich zu spüren, wie nah mir Gott eigentlich ist. Dass Gott vielleicht manchmal gar keine Chance hat, in mein Leben hereinzureden oder zu sagen, ich bin da und ich zeig dir meine Liebe. Dass ich mir da selber im Wege stehe. Dass ich vielleicht auch meine eigenen Erwartungen, meine eigenen Pläne so sehr in den Vordergrund stelle und eigentlich sage, es wird schon passen, Gott wird es dann schon irgendwie absegnen, in Anführungszeichen. Und dann aber feststelle, dass es nicht so ist. Und eigentlich müsste die Frage ja, wenn ich zu Gott gehe und sage, hey, warum warst du nicht da? Warum hast du mich nicht bewahrt vor diesem Fehler oder was auch immer? Dann müsste uns wahrscheinlich Gott ganz oft die Frage stellen, hast du mich denn vorher gefragt? Hättest du auf mich gehört, wenn ich dir gesagt habe, geh nicht diesen Schritt? Und ich glaube, dann kommen wir doch oftmals oder komme ich oftmals zu dem Punkt, dass ich sagen muss, nein, vielleicht nicht so. Ja. Und ich glaube, darum geht es. Ich glaube, dass wir uns ganz oft oder ich mir da leider ganz oft selbst im Weg stehe. Dass ich Gottes Liebe eben nicht so spüre, weil ich viel zu sehr mit meinem Alltag beschäftigt bin, weil ich meine eigenen Erwartungen, Pläne, weil ich Gott eben nicht einbeziehe, weil ich vielleicht manches auch ja, nicht höre, nicht wahrnehme oder auch überhöre. Das ist, glaube ich, die große Gefahr, die für uns auch besteht, die für mich auch besteht, dass wir durch all diese Dinge, auch vielleicht durch das, was um uns herum passiert, uns davon entfernen, zu sagen, wir wollen eigentlich diese Beziehung mit Gott und wir wollen diese Beziehung mit Gott pflegen. Wir haben es eben gehört, auch in diesem Lied, das fand ich eigentlich im zweiten Lied, was wir gesungen haben, da recht passend, wo es eigentlich auch genau darum ging, ja, dass diese Liebe so unvorstellbar groß ist und dass wir aber sozusagen Gott kennenlernen müssen, in Beziehung mit ihm treten müssen, damit wir diese Liebe auch wirklich für uns begreifbar machen können und spürbar machen können. Und ich glaube, wenn wir Gott ja immer nur dann sozusagen anrufen als Feuerwehrmann in Krisenzeiten und sagen, hey, jetzt ist das Leid da, wo warst du, warum hast du es nicht verhindert, dann tun wir Gott Unrecht in seiner Liebe. Weil es dann genau der Punkt ist zu sagen, ja, aber vorher wolltest du auch, würde Gott sagen, wolltest du auch nichts von mir wissen. Warum jetzt? Oder wenn wir Gott als Wunscherfüller verstehen, der nur dafür sorgt, dass wir im Wohlstand leben und dass es uns super geht, dann haben wir Gottes Liebe, glaube ich, auch nicht verstanden. Ich glaube, wir können es wirklich nur verstehen, wenn wir uns bemühen, in dieser Beziehung mit Gott zu bleiben. Und wenn wir immer mehr verstehen von dem, was in der Bibel steht, wenn wir immer mehr verstehen von dem, wie Gott eigentlich möchte, dass wir unser Leben gestalten, von dem, wie Gott vorgesehen hat, dass wir Menschen leben sollen. Wenn ich jetzt an 2025 denke, dann ist es für mich so ein bisschen mein persönlicher Wunsch, dass ich das möchte. Dass ich mehr darauf achten möchte, dass ich Gottes Liebe in meinem Leben spüre. Dass ich ihm Raum gebe, mir seine Liebe auch wirklich zu zeigen. Mich nicht durch äußere Umstände in Zweifel bringen lasse, sondern ihm vertrauen. Ihn erkennen in meinem Leben, erkennen, dass er da ist. Ich glaube, dass Gott ganz oft einfach da ist und wir es gar nicht erkennen. Wie viele Situationen gab es wahrscheinlich, in denen er mich behütet hat, ohne dass ich es mitbekommen habe. In denen er mich geleitet hat, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und wir neigen aber leider dazu, als Menschen immer nur auf das Negative zu schauen. Immer nur auf das zu schauen, wo es dann mal nicht der Fall war. Und ich glaube, es ist auch wichtig, einfach viel mehr zu schauen, wo war denn Gott da? Die Beziehung zu Gott zu pflegen und mich näher nach seinem Willen und nach seinem Plan auszustrecken. Das ist mein persönlicher Wunsch für 2025. Aber ich lade euch gerne ein, vielleicht auch darüber nachzudenken oder vielleicht auch ja, diesen Wunsch mehr Raum zu geben. Ich habe deshalb zum Schluss, jetzt kannst du es einblenden, 3 Fragen da eben für mich dann nochmal gefunden. Die erste ist, glaube ich daran, dass Gott mich wirklich liebt oder habe ich eben diese Zweifel? Und wenn ja, woran liegt es, dass ich da zweifle? Was muss ich verändern oder was muss ich vielleicht verändern, um Gottes Lieben in meinem Leben besser zur Geltung kommen zu lassen? Und dann ganz interessant, das ist mir aber hinterher erst aufgefallen, wenn man auf die Jahreslosung von diesem Jahr schaut, 1. Korinther 16, Vers 14, alle eure Dinge lasst in Liebe geschehen. Es geht sogar noch mal einen Schritt weiter, möchte ich jetzt heute Morgen an der Stelle nicht vertiefen, aber ich glaube, damit wir überhaupt eine Chance haben, auch Dinge nach außen in Liebe geschehen zu lassen, auch unseren Mitmenschen gegenüber, braucht es auch erstmal eine gute, stabile Beziehung zu Gott, uns von der Liebe Gottes füllen zu lassen, damit wir sie nach außen geben können. Von dem her zum Schluss nochmal einfach vielleicht trotzdem diese Frage, wie es uns auch Weil diese Jahreslosung endet ja nicht diesen Jahres, sondern sie steht ja trotzdem in der Bibel, sie geht trotzdem weiter. Und einfach nochmal auch zu überlegen, wie kann es mir denn gelingen, 2025 alle Dinge in Liebe geschehen zu lassen? Wäre nochmal ein eigenes Predigtthema sogar, aber vielleicht einfach so als Anregung drüber nachzudenken. Ja.